HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochser am Mikrofon. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Advent. Jetzt hat sie begonnen, die Vorweihnachtszeit. Jetzt gibt's kein Halten mehr für Weihnachtsmärkte und Weihnachtsmusik und Weihnachtsplätzchen. Eine Zeit, die vielen zu Herzen geht. Und so ist es ja auch gewollt. Kerzen und Düfte und Klänge sollen unser Herz öffnen. Wir versetzen uns in herzwärmende Stimmungen. Spendenorganisationen hoffen darauf, dass wir uns ein Herz nehmen, um den Notleidenden zu helfen. Was ist es eigentlich, das uns da zu Herzen geht? Bloßer Kitsch oder doch mehr? Darüber sprechen wir heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Außerdem, die Reise des Papstes nach Myanmar und Bangladesch ist zu Ende gegangen. Wir blicken auf die beiden ungewöhnlichen Reisestationen. Und mit Richard Gere im Talar für den Erhalt der Kirche eine ungewöhnliche Spendenkampagne in Brüssel. Myanmar und Bangladesch, das waren die beiden Stationen einer nicht ganz alltäglichen Asienreise von Papst Franziskus. In beiden Ländern sind die Christen eine krasse Minderheit. In beiden Ländern gibt es ethnisch und religiös befeuerte Konflikte. Und dann ist da das Problem mit dem Volk der überwiegend muslimischen Rohingya in Myanmar, von dem Hunderttausende ins Nachbarland Bangladesch geflohen sind. Aus Angst vor buddhistischen Extremisten. Viele hatten erwartet, dass Papst Franziskus dazu deutlich Stellung nimmt, so wie er es schon im Vorfeld getan hatte. Aber dann hielt er sich zurück, ganz diplomatisch. Eine Enttäuschung?
Vor der Kathedrale drängen sich die Menschen. Sie lauschen der Außenübertragung der Predigt. Jeder möchte noch einen Blick auf den Papst erhaschen, dem sie zutiefst dankbar sind, dass er ihr Land besucht hat.
Ich bin so glücklich, dass er zu uns kommt, dass ich weinen könnte, sagt Rosat Chanam. Dass ein Papst zu uns kommt nach all den Jahren, bedeutet uns so viel.
Eine 80-Jährige ergänzt, dass sie nicht geglaubt hätte, das noch erleben zu dürfen. Er sieht uns, er nimmt uns wahr. Heute widmet er sich auch noch der Jugend, der Zukunft des Landes. So sehen sie die Botschaft von Franziskus' Reise, der ersten eines Papstes nach Myanmar. Und sie finden es auch richtig, dass er das Wort Rohingya nicht benutzt hat. Indem er den Begriff vermieden hat, glauben uns die anderen Religionen, die Buddhisten, Muslime und Hindus, dass unsere katholische Gemeinschaft den Frieden in Myanmar unterstützt. So sieht es dieser Gläubige. Das scheint hier nötiger zu sein als anderswo. 130 verschiedene Volksgruppen gibt es in Myanmar und viele der rund 700.000 Katholiken, also gerade mal 1% der Bevölkerung Myanmars, gehören den ethnischen Minderheiten an, die in den Gebieten am Rand des Landes leben. Dort kämpfen schon seit langem Aufständische für mehr Eigenständigkeit. Friedensverhandlungen gestalten sich sehr zäh. Und um die katholische Minderheit nicht zu gefährden, hatte die katholische Kirche Myanmars den Papst gewarnt, nicht explizit auf den Rohingya-Konflikt einzugehen und sie auch nicht beim Namen zu nennen. Das habe man ernst genommen, sagt der Sprecher des Papstes. Er verteidigte die Entscheidung des katholischen Kirchenoberhauptes, nicht auf den Wunsch vieler Menschenrechtsorganisationen einzugehen, die kritische Worte an die Führung des Landes gefordert hatten. Das sei keine Reise mit dem Schwerpunkt Flüchtlinge gewesen, sondern eine diplomatische Reise, um dem Land Einheit zu bringen, so der Sprecher. Auch beim obersten Rat der buddhistischen Mönche warb der Papst für seine Überzeugung von Einheit, dass die Religionen doch viel mehr gemeinsam haben, als die Krisen und der Hass zwischen ihnen annehmen lassen.
Wenn wir zusammenhalten sollen, so wie wir es uns vorgenommen haben, müssen wir jede Form von Unverständnis, Intoleranz, Vorurteil und Hass überwinden.
Buddha und Franz von Assisi hätten sehr Ähnliches gepredigt. Nicht Wut statt Wut, so Buddha. Liebe statt Hass, so Franz von Assisi. Vergebung statt Vergeltung, so die Botschaft. Heute macht sich Franziskus auf den Weg nach Bangladesch, wo er auch Rohingya-Flüchtlinge treffen wird und seine Mission weiterführt. Da ist dieser Gläubige sicher. Der Papst kann in Bangladesch eine friedvolle Annäherung voranbringen und die Probleme zwischen den beiden Ländern angehen.
Liebe statt Hass. Mit dieser Botschaft hat Papst Franziskus in Myanmar für Frieden geworben. Die Vertreibung der Rohingya hat er dabei nicht angesprochen, aus diplomatischer Rücksichtnahme. Lena Bodewein beschrieb, wie die Christen des Landes den Besuch empfunden haben. Von Myanmar ging es für den Papst weiter ins Nachbarland Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, und auch dort bilden die Christen nur eine kleine Minderheit. Und sie sehen sich einem zunehmend militanten Islam gegenüber. Angst vor Extremisten haben sie jedoch nicht, wie unser Korrespondent Jürgen Webermann beobachtet hat.
Sie stimmen sich schon einmal ein. Jugendliche aus dem Norden Bangladeschs, ihr Lied heißt Franziskus, der Erlöser. Sie wollen es dem Papst vor der Kirche zum Heiligen Kreuz in Dhaka vorspielen. Zwei Schülerinnen hören zu, Misha und Valerina. Weil auch in ihrer Schule nebenan gerade Proben für den Papstbesuch laufen, haben sie Zeit, über das Gemeindegelände zu streifen. Der Papst hat einen direkten Draht zu Gott. Er steht für Frieden. Wir sind stolz, dass er hierher kommt. Ich werde in diesen Tagen von Freunden aus anderen Religionsgruppen angesprochen, die wissen wollen, wer dieser Mann ist und warum er kommt. Ich finde das toll. Das stärkt die Harmonie zwischen den Religionsgruppen in Bangladesch. Sagt Nisha, sie ist 18 Jahre alt und will später mal für eine Bank arbeiten. Sie und Valerina gehören zur kleinen Minderheit der Katholiken. Zwischen 300 und 400.000 Gläubige sind es. Und das in einem Land, in dem 160 Millionen Menschen leben. 90% sind Muslime. Eigentlich ist Bangladesch, das sich 1971 in einem blutigen Krieg von Pakistan gelöst hat, ein liberal-muslimisches Land. Aber auch hier erhalten die Islamisten Zulauf. Es gibt Anschläge auf Intellektuelle, die sich für einen säkularen Staat einsetzen. Und manchmal trifft es auch Christen. Haben Nisha und Valerina deshalb Angst? Valerina winkt ab. Nein, diese Menschen haben doch keine Religion. Es gibt keine Religion, die zum Mord aufruft. Und auch Nisha will sich den Islamisten, die sich in der Bewegung Beschützer des Islam zusammengetan haben, nicht beugen. Wir sind besorgt, das ja, aber Bangladesch ist ein Land, in dem die Menschen immer harmonisch zusammengelebt haben. Wir können unseren Glauben hier leben und der ist stärker als die Furcht. Pater Kamal kommt über den Hof gelaufen, das Handy am Ohr. Kamal ist der Gemeindeleiter und jetzt, da der Papst im Lande ist, ein vielbeschäftigter Mann. Gerade war ein Offizier der Polizeispezialeinheiten da, um über das Sicherheitsprotokoll zu reden. Kamal nimmt all das gelassen hin. Ich bin unter Muslimen aufgewachsen. Sie haben mir immer geholfen. Klar, es gibt Anschläge, aber eigentlich sind sie alle unsere Freunde. Der Besuch des Papstes ist vielmehr wichtig für uns, weil es immer noch Leute hier gibt, die unsere kleine christliche Minderheit einfach nicht kennen. Jetzt aber wissen alle, dass es uns gibt.
Der russische Präsident Putin hat in der vergangenen Woche die Bischofskonferenz der orthodoxen Kirche besucht. Zum ersten Mal. Denn auch in Russland sind Staat und Kirche offiziell getrennt. Aber Putin sucht schon lange die Nähe der Kirche, zeigt sich gerne auch mal im Gottesdienst oder Seite an Seite mit dem Patriarchen. Sein Besuch bei den Bischöfen dürfte wohl schon in die Kategorie Wahlkampf gehören, meint unsere Korrespondentin Sabine Stöhr.
Der russische Sabor entspricht in etwa der deutschen Bischofskonferenz. Für die bisherigen Konferenzen hatte Wladimir Putin immer nur ein Grußwort verfasst, das einer der Teilnehmer dann vorgetragen hat. Jetzt wird er der Konferenz auch beiwohnen. Sie will Antworten auf folgende Fragen finden: Ob die Überreste der russischen Zarenfamilie echt sind. Sie liegen seit fast 20 Jahren in der Peter- und Paul-Kathedrale in St. Petersburg. Die bestätigte Echtheit würde Millionen von Pilger in die Kathedrale ziehen. Außerdem soll geklärt werden, ob Klöster in Russland Zugang zum Internet bekommen sollen und sich Gläubige auch bei der zweiten Eheschließung kirchlich trauen lassen können. Trotz Trennung von Staat und Religion identifiziert sich der russische Staat sehr mit der russisch-orthodoxen Kirche. Zwar hat Wladimir Putin noch nicht bekannt gegeben, ob er im März wieder als Präsident kandidieren wird, aber es wäre eine Überraschung, wenn nicht. Der Wahlkampf steht also kurz bevor. Mit einem Besuch bei der Kirche unterstreicht Putin seine Gläubigkeit, was viele potenzielle Wähler zu schätzen wissen. Laut Umfragen genießt die russisch-orthodoxe Kirche mehr Vertrauen in der Gesellschaft als die Presse, die Duma oder gar die Regierung von Ministerpräsident Medvedev. Der Kirche macht Wladimir Putin deutlich, dass er ihren Beitrag zur moralischen Stabilität im Staat zu schätzen weiß.
HR Info. Himmel und Erde.
In vielen westlichen Ländern leiden die christlichen Gemeinden darunter, dass sie ihre Kirchengebäude nicht mehr instand halten und pflegen können. So manches Gotteshaus zeigt sich stark renovierungsbedürftig und oftmals muss dann der Verkauf als Notlösung herhalten. Dann wird aus der Kirche ein Museum, ein Restaurant oder ein Wohnhaus. Das will in Brüssel ein junger, dynamischer Pfarrer verhindern. Mit einer ungewöhnlichen Spendenkampagne will er seine Kirche retten.
Er steht im Eingangsbereich seiner Kirche und sieht aus wie der junge Richard Gere. Gut, wäre dann nicht die Soutane. Père Jérémy blickt zur Decke von Sainte-Catherine im Herzen Brüssels. Von dort blättert der Putz ab. Aber mit ein bisschen Mörtel ist es nicht getan, meint der 34-jährige, stets lächelnde Pfarrer.
Tous les vitraux, les fenêtres.
Einige Fenster sind kaputt, der Wind bläst durch die Löcher. Heizen lässt sich die Kirche so nicht. Man könnte versuchen, die Kirche zu isolieren und sie mit einem Heizungssystem auszustatten. Der Boden ist uneben. Die Fassade muss auch von außen renoviert werden. Also es ist einiges zu tun.
Donc voilà, un travail considérable à faire.
Doch für die Arbeiten an dieser zentralen Kirche in der Brüsseler Innenstadt fehlt das Geld. Ein Antrag auf Beihilfen habe die Stadtverwaltung abgelehnt, erzählt der sympathische Pfarrer.
Mais on n'a jamais osé demander de l'argent.
Wir wollten nie um Geld betteln. Wir wollten nicht, dass der Eindruck entsteht, die Kirche bittet um Geld. Das wollten wir nicht.
Auf der Suche nach einer Geldquelle für die Renovierung der Kirche kam Père Jérémy dann auf die Idee, ein Kirchenbier brauen und mit dem Verkaufserlös zumindest ein bisschen die Kirche wieder in Schuss bringen zu lassen.
Ich hatte ja keine Ahnung, wie ich da vorgehen sollte. Ich habe noch keine Brauerei von innen gesehen. Das ist ziemlich peinlich für einen Belgier, ich weiß.
Schließlich stieß Jérémy auf das Start-up Brussels Beer Project und dessen Gründer Sébastien Morvan. Der Partner war gefunden. Morvan hat zwar nichts mit der Kirche am Hut, doch die Idee und die Person, dieser stets lächelnde Pfarrer, faszinierten ihn sofort.
In der Welt der belgischen Bierbrauer schwimmen wir so ein bisschen gegen den Strom. Wir sind anders. Wir sind schräge Bierbrauer. Und in seiner Welt ist Jérémy ja auch irgendwie schräg und anders.
45.000 Flaschen wurden bislang verkauft, die nächsten 10.000 sollen folgen. Unterm Strich verdienen die Brauer nichts am Kirchenbier. Und Pfarrer Jérémy wird vom Verkaufserlös dieser ersten Chargen wohl noch nicht seine Kirche komplett renoviert bekommen. Aber
die Leute denken über die Kirche nach. Sagen sich vielleicht, schau, die Kirche ist gar nicht so verschlossen, veraltet und verstaubt. Sie modernisiert sich.
Na dann Prost. Mit einem Kirchenbier wirbt ein junger Pfarrer in Brüssel Spenden für seine Kirchenrenovierung ein. Pascal Lechler berichtete. Die Vorweihnachtszeit versucht ja so eine Art Gegenwelt zu erschaffen gegen die Dunkelheit und Kälte des Dezembers. Wir zünden Kerzen an, nippen am Glühwein, lauschen sanfter Musik, knuspern süße Kekse und genießen das Wohlgefühl. Das geht zu Herzen. Was uns da eigentlich so anspricht, so ganz im Innersten, darum geht es heute in Himmel und Erde in unserem Sonntagsthema. In dieser Woche wurden ja überall in Hessen die Weihnachtsmärkte eröffnet. Sie sind gleichsam die modernen Pilgerorte für Herzenswärme. Aber nicht für jeden.
Gehört halt einfach zu Weihnachten dazu. Die Musik, der Duft.
Mir ist zu voll, zu teuer, zu laut.
Also ich bin ein totaler Weihnachtsfan und somit auch ein Fan von Weihnachtsmärkten.
In der Regel eigentlich ganz toll. Also so vom Optischen her und so. Vom Finanziellen eher weniger, weil ich finde, dass die Preise sehr überhöht sind.
Das ist unsere Tradition und dann geht man da hin und guckt und die Kinder, die haben ihren Spaß und man kann denen erzählen, das ist schon vor Weihnachten.
Ich mag den Geruch von den Lebkuchen und so.
Erstmal das schöne Baum, der geschmückt ist und natürlich dann auch die Vielfalt von den Buden, was man da eben kaufen kann.
Ich selber gehe gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Es ist zu viel Kommerz.
Einfach die Stimmung, die Atmosphäre. Verschiedene Leute kommen zusammen, die Lichter.
Wenn es nicht so voll ist mit den Kindern, gehen wir auch hin.
Also ich mag es, wenn es dann auch so dämmert und dunkel wird. Ich mag die Beleuchtung und die Stimmung, die Musik, Glühwein trinken. Wenn es dann auch wirklich kalt ist, finde ich es noch ein bisschen schöner.
Ich gehe eigentlich selten auf den Weihnachtsmarkt. Das ist jetzt eigentlich nicht so, das ist mir immer zu überfüllt.
Abends ist es so voll, da finden Sie ja eigentlich das Gläschen nicht mehr. Aber ich finde es toll. Bleibt Frankfurt weiter so mit Weihnachtsmärkten.
Weihnachtsmärkte, die einen lieben es, die anderen halten sich lieber davon fern. Für die einen sind sie ein Hort der Herzenswärme in der kalten Jahreszeit, für die anderen ein bloßer Kommerz. Mein Kollege Klaus Hofmeister kann dem Weihnachtsrummel auch nicht viel abgewinnen. Er hat seine Gründe.
Im Advent bin ich Traditionalist. Ich mag einfach diese traditionelle religiöse Vorstellung, dass die Adventszeit eine Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten ist. Eine Zeit der leisen Vorfreude, der Besinnung und der Einstimmung. Und nach dieser traditionellen Sicht beginnt Weihnachten eben nicht schon mit dem Toten Sonntag oder wann die Weihnachtsmärkte öffnen, sondern mit dem Heiligen Abend, wenn die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth gefeiert wird. Am ersten Adventssonntag zünde ich bewusst nur eine Kerze an und drehe nicht schon die ganze Weihnachtslightshow auf, wie das auf den Weihnachtsmärkten geschieht. Deshalb finde ich Weihnachtsmärkte im Advent unpassend. Der ganze kommerzielle Kitsch nervt mich ohnehin. Das Dauerplärren von Weihnachtsliedern, buntes Lichtgeblinke aus Hirschgeweihen, omnipräsente dickliche Weihnachtsmänner. Glühweinschwaden vermischt mit Bratwurstgeruch und gebrannten Mandeln. Ich kann nicht anders. Für mich sind Weihnachtsmärkte Bühnen einer großen Kulturvergessenheit. Die religiöse Dimension von Weihnachten und die damalige Hauptperson Jesus von Nazareth sind komplett herausdestilliert. Stattdessen findet man Rentiere, schlumpfartige Fantasiewesen, bärtige Herren, so seelenlos, dass man traurig wird. Deshalb fände ich es konsequenter und auch ehrlicher, die Weihnachtsmärkte von Weihnachten abzukoppeln und sie als das zu feiern, was sie sind, winterliche Lichterfeste ohne speziellen religiösen Bezug. Ich weiß natürlich, dass für viele, auch unter meinen Freunden, der Weihnachtsmarkt Inbegriff winterlicher Gemütlichkeit ist. Man rückt zusammen, genießt einfach ein paar Stunden menschlicher Wärme mit Freunden und Angehörigen. Ich sehe ein, dass es schön ist, sich die dunkelsten Wochen des Jahres mit Weihnachtsmärkten gemütlicher zu machen. Aber dann würde ich sie auch so nennen: Winterwohlfühlfeste. Es müsste sich gar nichts ändern, nur der Name. Und der unehrliche Anspruch, dass das außer einer zufälligen zeitlichen Nähe noch irgendwas mit Weihnachten zu tun hat.
Warum er Weihnachtsmärkte nicht mag, erklärte uns Klaus Hofmeister. Das geht ans Herz, so haben wir unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute genannt. Und besonders ans Herz geht uns ja oft Musik. Sie weckt oder verstärkt Gefühle, Freude, Trauer, Aggression, Melancholie, Wut. Uns ist aufgefallen, dass seit ein paar Jahren etliche junge Sänger und Songschreiber sehr erfolgreich die Kunst verstehen, mit ihrer Musik die Herzen zu erreichen. In den deutschen Charts finden sich ganz selbstverständlich deutsche Songs, gesungen von einem ganz bestimmten Typmann. Warum der so erfolgreich ist, versucht Henning Eichler zu erklären.
Wie soll ein Mensch das ertragen?
Wie soll ein Mensch das ertragen? Fragt Philipp Poisel. Die Verzweiflung steht ihm ins Gesicht geschrieben, so wie er da auf dem Barhocker sitzt, seine Gitarre spielt und von einer unglücklichen Liebe singt. Seine Haare verstrubbelt, die Augen geschlossen, ganz versunken in der Musik ist Poisel. Und das Publikum? Junge Frauen, Mitte 20 bis Mitte 30, ihre Blicke heften an seinen Lippen, verträumt singen sie mit. Was der 34-Jährige da macht, geht ihnen offensichtlich ans Herz. Poisel wirkt zerbrechlich und er steht dazu.
Ich habe das wahrgenommen, erlebt und dafür aber auch ein Bewusstsein bekommen, dass es auch schön ist, wenn man eine dünnere Haut hat, weil auch schöne Ereignisse und Sachen, die gefühlvoll sind und liebevoll, dass die auch einfacher irgendwie den Weg zum Herzen finden.
Den Weg zum Herzen finden gerade etliche junge Songwriter. Merkmale: geboren in den 80ern, sie tragen gerne Kapuzenpulli, haben verstrubbelte Locken und wirken manchmal etwas verpeilt. Tim Bensko bezeichnet sich als Rumgrübler, weiß aber, was er will. Er hat Theologie studiert, um mehr seelischen Tiefgang in seine Songs zu bringen.
Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir.
Die jungen deutschen Schmerzensmänner, so hat Zeit Online diesen Musikertyp genannt. Die Zielgruppe, die jungen Weichen und Frauen mit Beschützerinstinkt. Denn so einem überforderten jungen Mann muss doch geholfen werden. Wobei, gute Songs gibt's nur mit Herzschmerz, sagt Adel Tawil.
Herzschmerz ist das Beste für einen Künstler. Dann fängt er erst richtig an, sich ins Studio zu setzen. Vorher ist alles immer Friede, Freude, Eierkuchen.
Ob der Herzschmerz wirkt, das testet Mark Forster mit seinen neuen Songs. Der Songwriter aus Kaiserslautern hat das Lied Natalie seiner Schwester gewidmet und es an ihr ausprobiert.
Bevor ich es veröffentlicht habe, habe ich ihr das Lied geschickt. Sie hat mir erzählt, dass sie, als das mittags, hat sie sich das im Büro angehört und hat total angefangen zu heulen. Dann haben die Leute um sie herum, haben sie gefragt, warum flennst du denn? Und dann hat sie denen das Lied vorgespielt und dann hat scheinbar das ganze Büro angefangen zu heulen.
Natalie, Natalie, was ist bloß passiert? Alle so erwachsen um uns rum, alle außer wir.
Die jungen Herzschmerzsänger sind der Gegenentwurf zur großen Show, zur Starallüre, zur Illusion. Sie geben sich natürlich, nahbar, verletzlich, verunsichert. Das trifft den Nerv einer Generation, die sich in sozialen Medien perfekt inszenieren und im Job voll optimiert funktionieren soll. Gefühl und Herz sind so vielleicht noch wichtiger geworden.
Herzschmerzmusik, sie trifft ganz offensichtlich den Geist der Zeit, findet unser Musikexperte Henning Eichler. Wenn etwas zu Herzen geht, dann empfinden wir ja den Moment als besonders intensiv, dann ist uns der Mensch, mit dem wir es gerade zu tun haben, besonders nahe und wir sind uns selbst meist sehr nahe. Wie das Herz unser Innerstes bestimmt, darüber hat meine Kollegin Petra Diebold mit Dr. Matthias Jung gesprochen. Er ist Philosoph und Psychotherapeut am Max-Otto-Brucker-Haus in Lahnstein.
Herr Jung, es gibt ja das Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Und wer das gelesen hat, der kennt auch diesen Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Was sehen wir denn mit dem Herzen denn anders?
Wir sehen tiefer und wir sind vom Gefühl begleitet. Das Füchslein sagt zu dem kleinen Prinzen, zunächst bin ich für dich ein ganz beliebiges Füchslein, aber jetzt, wenn wir immer miteinander gewesen sind, wenn ich die Schritte schon höre, wenn du kommst, bin ich für dich etwas Besonderes und du warst für mich ein ganz gewöhnlicher Junge und jetzt bist du für mich, der kleine Prinz, was Besonderes. Das Herz schafft eine ganz tiefe Verbindung, das geht weit über den Intellekt, weit über sozusagen das Kognitive hinaus.
Man sagt ja auch so, lasst Herzen sprechen, oder? Oder von Herz zu Herz.
Sprechen. Und wir lieben mit dem Herz. Und ein guter Ganzheitsarzt wird einen Patienten, der sagt, ich habe Herzrasen, wird er sagen, das ist eine funktionelle Störung. Was hat Ihr Herz in Unruhe gebracht? Was hat Ihr Herz aus dem Rhythmus gebracht? Wo ist Ihr System ins Ungleichgewicht geraten?
Sie sprechen es schon an, Herr Jung, das Herz ist also besonders empfindsam. Wir sagen ja auch eben das gebrochene Herz oder der Herzschmerz. Wie verwundbar ist denn unser Herz?
Es ist außerordentlich verwundbar. Viele Menschen laufen oft Jahrzehnte mit Kränkungen, mit Verletzungen, mit alten Narben um. Es gibt sozusagen auf der metaphorischen Ebene das Gedächtnis des Herzens. Und das sind schlimme Wunden, sind das, die wir dann oft einfach verdrängen. Wir betonieren alles zu. Das Herz ist außerordentlich verwundbar. Es ist geradezu ein Schmerzzentrum, seelisch gesprochen.
Wenn wir jetzt so von Herzschmerz sprechen und auch was Sie sagen, Herr Jung, ist ja eigentlich, reden wir ja eigentlich von der Seele. Wie eng hängen denn Herz und Seele zusammen?
Ich würde sie eigentlich deckungsgleich in dem Zusammenhang nehmen. Wenn wir ein Herzeleid haben, dieses schöne altmodische Wort, weil wir Liebeskummer haben, dann tut die Seele weh und dann verdüstert sich die Seele und dann kommt so ein depressiver Schatten darüber. Herz und Seele, ich denke, das Herz ist der äußere Ausdruck, sozusagen die Lokalisation der Seele.
Herr Jung, ich glaube, da ist jetzt klar geworden, wir sollten gut für unser Herz sorgen. Wie machen wir das denn am besten?
Indem wir uns selbst gut bemuttern und gut bevatern. Das müssen wir lernen. Eltern gehen ohnehin biologisch aus unserem Leben, indem wir selbst mit uns ein Liebesverhältnis unterhalten. Das ist die größte Liebesgeschichte, das sage ich immer wieder in den Therapien und Beratungen. Und die müssen wir einmal und definitiv für alle Zeit müssen wir die erfüllen. Wir müssen uns selbst erlösen. Wir müssen Frieden schließen und der geht vom Herzen aus.
Welche Rolle spielt denn dann das Herz auch in Ihren Beratungen, in Ihren Therapiegesprächen?
Außerordentlich. Mir hat mal ein Mann, der völlig versteinert war, wie so viele Männer, so ein emotionaler Analphabet war. Und der kam, war wie in der Einzelberatung und dann in einer Männergruppe und da ist er weich geworden. Dann ist er seelisch aufgegangen wie ein Hefeteig. Und dann hat er mir ein Bild gemalt und da steht er und hat ein Riesenherz, hat er gesattelt, trägt dieses Herz, trägt er und sagt, ich bin in meinem Herzen angekommen, weil viele Menschen sind verschlossen, schizoid, gefühlsabweisend. Sie haben einen Schutzgürtel haben sie um sich angelegt, einen Panzer haben sich angelegt. Und dann können wir das eigene Herz nicht mehr spüren. In der Therapie spielt das eine ganz große Rolle, auch andere Menschen mit dem Herzen zu erkennen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Wir sind sehr schnell beim Verurteilen, bei der Abwehr und so mit dem kalten, objektivierenden Blick. Wenn wir uns auf einen Menschen einlassen, er mag schwierig und beschwerlich sein, plötzlich entdecken wir seine warme Seele und sagen, dieser Mann kann zwar die Gefühle nicht verbal ausdrücken, aber was er alles für Frau und Kindern tut, das ist berührend, das ist eine schenkende Liebe, eine nonverbale schenkende Liebe. Da haben wir mit dem Herzen hingesehen und wir selbst wollen mit dem Herzen gesehen werden, in unseren guten, unvergänglichen und einmaligen Anteilen.
Im Herzen angekommen. Petra Diebold sprach mit dem Psychotherapeuten Dr. Matthias Jung aus Lahnstein über gebrochene Herzen und Herzenswärme. Das geht zu Herzen, soweit unser Sonntagsthema. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Beiträge und das Gespräch können Sie noch einmal nachhören. Den Himmel und Erde Podcast finden Sie bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.